zur Entscheidung über den Antrag der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands, MLPD, im Mängelbeseitigungsverfahren. Gemäß § 18 Absatz 3 Satz 6 Bundeswahlgesetz kann der Vorstand einer Vereinigung gegen Verfügungen der Bundeswahlleiterin im Mängelbeseitigungsverfahren der Einreichung einer Beteiligungsanzeige den Bundeswahlausschuss anrufen. Ich begrüße die Mitglieder des Bundeswahlausschusses, die Vertreter der MLPD und die übrigen Zuschauerinnen und Zuschauer. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bitte um Ruhe bei der Verfolgung der Sitzung. Das ist wichtig, damit die Sitzung ordnungsgemäß ablaufen kann. Ich stelle fest, dass mit Schreiben vom 20.01.2024 vom 20. November 2024 die Beisitzerinnen und Beisitzer des Bundeswahlausschusses gemäß § 5 Absatz 2 Bundeswahlordnung ordnungsgemäß geladen worden sind und mit Schreiben vom 20. November 2024 auch die Vertreter der MLPD ordnungsgemäß geladen worden sind. Ort, Zeit und Gegenstand der Verhandlung wurden gemäß § 5 Absatz 3 Bundeswahlordnung durch Pressemitteilung öffentlich bekannt gemacht. Ich komme nun zu allgemeinen Hinweisen. Erstens, die Verhandlung, Beratung und Entscheidung des Bundeswahlausschusses müssen in öffentlicher Sitzung nach § 10 Absatz 1 Bundeswahlgesetz erfolgen. Der Bundeswahlausschuss ist nach § 5 Absatz 1 Bundeswahlordnung ohne Rücksicht auf die Zahl der teilnehmenden Beisitzenden beschlussfähig. Und drittens, über die Sitzung wird nach § 5 Absatz 7 Bundeswahlordnung eine Niederschrift angefertigt, die von der Vorsitzenden, den Beisitzenden und dem Schriftführer bzw. der Schriftführerin zu unterzeichnen ist. Der Bundeswahlausschuss hat seine Entscheidungen entsprechend den geltenden Rechtsvorschriften zu treffen. Er ist nicht berechtigt, die Verfassungsmäßigkeit von Parteien oder sonstigen politischen Vereinigungen zu überprüfen. Die Beratungen, Feststellungen und Entscheidungen des Bundeswahlausschusses sind nach den tatsächlichen Gegebenheiten am Tage der Entscheidung, also heute, in freier Beweiswürdigung zu treffen. Ich komme zur Feststellung der an der Sitzung teilnehmenden Mitglieder des Bundeswahlausschusses. Ich werde die Namen in alphabetischer Reihenfolge aufrufen und bitte die Angesprochenen, jeweils kurz ihr Mikrofon einzuschalten, damit wir prüfen können, ob wir sie gut verstehen können. Von den Mitgliedern des Bundeswahlausschusses sind zugegen Herr Prof. Dr. Stefan Birkner von der FDP.
Ja.
Gerne, danke. Herr Prof. Michael Brenner von der CDU.
Ja.
Danke. Frau Emily Bühning von den Grünen.
Ja, hier.
Gerne. Frau Petra Kansi von der CDU.
Ja.
Herr Roman Reusch von der AfD.
Ja.
Herr Dr. Johannes Risse von der SPD.
Ja.
Herr Tobias Schmidt von der CSU. Danke. Herr Andi Wojditschka von der SPD.
Ja.
Und als Richterin am Bundesverwaltungsgericht Frau Petra Hoog.
Ja.
Und als Richter am Bundesverwaltungsgericht Herr Prof. Dr. Günther Burmeister.
Ja.
Danke. Ich danke Ihnen allen und freue mich auch, dass das Mikrofon geht. Ich möchte Ihnen nun das Team vorstellen. Herrn Heinz-Christoph Herberts als stellvertretenden Vorsitzenden und als stellvertretenden Bundeswahlleiter. Frau Anna-Karina Elbert, die kommissarische Leiterin des Büros der Bundeswahlleiterin, sowie meine weiteren Mitarbeiterinnen Frau Claudia Isfort und Frau Eva Bender. Zudem sind von der MLPD zugegen Herr Peter Weißpfennig, Mitglied des Bundesvorstands. Habe ich das richtig gesagt?
Richtig.
Danke. Herr Rechtsanwalt Frank Jasenski.
Ja.
Danke. Und Herr Rechtsanwalt Peter Klusmann, auch als Anwalt.
Jawohl.
Vertreter. Besten Dank. Den Vertretern der MLPD werde ich natürlich an den entsprechenden Stellen das Wort erteilen. Erst muss ich aber jetzt noch die Schriftführerin zu bestellen. Ich beginne mit der Bestellung des Schriftführers bzw. der Schriftführerin. Nach § 5 Absatz 4 Bundeswahlordnung ist für die Sitzungen des Bundeswahlausschusses ein Schriftführer oder eine Schriftführerin zu bestellen. Ich schlage vor, Frau Anna-Karina Elbert zur Schriftführerin zu ernennen. Gibt es dazu aus den Reihen des Bundeswahlausschusses Widerspruch? Nee. Besten Dank. Dann ist Frau Elbert zur Schriftführerin bestellt. So, ich weise auch noch mal die Beisitzerinnen und Beisitzer sowie die Schriftführerin darauf hin, dass sie gemäß § 10 Absatz 2 Bundeswahlgesetz zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten verpflichtet sind. Nun kommen wir zum Antrag der MLPD. Diese hat mit Schreiben vom 7.11.2024 die Entscheidung des Bundeswahlausschusses ersucht. Folgende Themenfelder sind demnach heute zu behandeln. Zum einen die Vorstandswahl im Jahr 2021, zum anderen die Erbringung von Nachweisen über die Beschlussfassung zur aktuellen schriftlichen Satzung und zum aktuellen schriftlichen Programm. Gegebenenfalls wäre noch das Erfordernis einer Mitteilung zur Anzahl der Mitglieder zu erörtern. Ich werde das jetzt so machen. Ich werde jeweils kurz den Sachverhalt darstellen und anschließend dem Vertreter der MLPD das Wort erteilen, ob es Ergänzungen zum Sachverhalt gibt. Und zwar würde ich jeden Sachverhalt einzeln abhandeln wollen, damit wir das klarer hinkriegen. Anschließend bitte ich die Mitglieder des Bundeswahlausschusses um ihre Fragen. Und dann erhalten Sie als Vertreter der Vereinigung noch mal die Möglichkeit zu einer abschließenden Äußerung, bevor wir über den jeweiligen Antrag abstimmen. Zunächst das Thema Vorstandswahl. Mit Schreiben vom 27. September 2024, eingegangen am 7. Oktober 2024 bei uns, hat die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, also die MLPD, gemäß § 18 Absatz 2 Bundeswahlgesetz ihre Beteiligung an der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag angezeigt. Mit der Anzeige hat sie folgende Unterlagen eingereicht: die organisationspolitischen Grundsätze, also die Satzung vom Dezember 2021, das Programm vom 10. Parteitag im Dezember 2016 in der beschlossenen Überarbeitung und eine eidesstattliche Versicherung über die Vorstandswahl auf dem 11. Parteitag im Sommer 2021. Ein Protokoll bzw. Protokolle über die Beschlussfassung von Satzung und Programm waren der Beteiligungsanzeige nicht beigefügt. Aus der eidesstattlichen Versicherung über die Vorstandswahl ergibt sich, dass der Bundesvorstand der MLPD zuletzt im Jahr 2021 gewählt ist. Mit Schreiben vom 11. Oktober 2024 und vom 5.11.2024 habe ich die Vereinigung darauf hingewiesen, dass die Vorstandsmitglieder, die eine Beteiligungsanzeige einreichen, für eine gültige Einreichung handlungsfähig sein müssen. Daran fehle es nach der einschlägigen Kommentarliteratur, wenn eine Vereinigung ihren Vorstand entgegen der Regelung in § 11 Absatz 1 Satz 1 Parteiengesetz nicht in jedem zweiten Kalenderjahr wähle. Nach der Kommentarliteratur zum Bundeswahlgesetz können Vorstandsmitglieder in diesem Fall ihre Partei wegen Verstoß gegen diese zwingende gesetzliche Vorschrift nicht mehr nach außen vertreten, ihre Beteiligungsanzeige sei unwirksam. Die Prüfung der Beteiligungsanzeigen und die Mitteilung des Ergebnisses dieser Vorprüfung an die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands dient dem Zweck, dieser eine rechtzeitige Beseitigung etwaiger Mängel zu ermöglichen. Damit soll verhindert werden, dass die Feststellung der Parteieigenschaft und damit auch die Beteiligung der Vereinigung an der Wahl an einfach feststellbaren und nach entsprechenden Hinweisen behebbaren Mängeln scheitert. Entsprechend mussten wir im Rahmen der Vorprüfung auf den vorgenannten Umstand aufmerksam machen. Zusagen, dass eine Beteiligungsanzeige ordnungsgemäß ist und damit zugelassen wird, kann ich allein als Bundeswahlleiterin nicht treffen. Dafür ist immer der Bundeswahlausschuss zuständig. Die MLPD machte dann ergänzend darauf aufmerksam, dass der Bundeswahlausschuss in seiner Sitzung vom 8. April 2021 festgestellt hat, dass nach § 5 Absatz 1 und 4 Satz 1 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschaftsvereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie die Vorstandsmitglieder der MLPD in den Jahren 2020 und 2021 bis zu ihrer Abberufung oder bis zur Bestellung eines Nachfolgers im Amt bleiben. Längstens bis zum 31.12.2021. Dies entsprach dem Geltungszeitraum des Gesetzes. Das Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschaftsvereins-, Stiftungs- und Wohneigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie ist jedoch seit dem 31. August 2022 außer Kraft. Vor diesem Hintergrund war ich im Rahmen des sogenannten Mängelbeseitigungsverfahrens nach § 18 Absatz 3 Bundeswahlgesetz gehalten, den vorgenannten Hinweis zu erteilen und halte es für sehr sinnvoll, dass wir im Bundeswahlausschuss heute diese grundsätzliche Rechtsfrage erörtern. Nun zu den Äußerungen der MLPD bezogen auf die Hinweise. Die MLPD hat mit Schreiben vom 18. Oktober 2024 vorgetragen, dass die Verneinung einer Handlungsfähigkeit des Vorstands einen schwerwiegenden Eingriff in ihre Satzungsautonomie darstelle, der weder mit nationalen noch mit europäischen Rechtsnormen in Einklang zu bringen sei. Es würde hiermit in den verfassungsrechtlichen Status der Parteien aus Artikel 21 Absatz 1 Grundgesetz und in das Rechtsstaatsprinzip aus Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz eingegriffen. Daneben führte sie ein Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs von 1988 an, wonach die Bundeswahlleitung im Rahmen der Parteiunterlagensammlung auf eine Evidenzkontrolle der eingereichten Unterlagen nach § 6 Absatz 3 Parteiengesetz beschränkt sei. Gegenständlich sind hier jedoch nicht die Aufgaben im Rahmen der Führung der Parteiunterlagensammlung nach dem Parteiengesetz, sondern die Hinweispflichten im Rahmen der Vorprüfung der eingereichten Beteiligungsanzeige nach dem Bundeswahlgesetz. Soweit die MLPD vorgetragen hat, dass sie ohne Beanstandung in allen Bundestagswahlen seit 2005 und vielen Landtagswahlen sowie an der diesjährigen Europawahl teilgenommen habe, ist zu berücksichtigen, dass bei der Europawahl sowohl Parteien als auch sonstige politische Vereinigungen zur Teilnahme an der Wahl berechtigt sind. Dazu ist aber Folgendes wichtig. Für die Europawahl muss die MLPD die Voraussetzung des § 11 Absatz 1 Satz 1 Parteiengesetz nicht erfüllen. Auch bei der kürzlich erfolgten Teilnahme an einer Landtagswahl lag kein vergleichbarer Fall vor, da hierbei die Unterzeichnung des Landesvorstands von Relevanz ist, dessen Wahl nach unserer Kenntnis rechtzeitig vor der Einreichung stattgefunden hat, innerhalb dieser zwei Jahre. Die heutige Sitzung des Bundeswahlausschusses ist wichtig, um die rechtliche Fragestellung zur Handlungsfähigkeit des Bundesvorstands der MLPD im Wahlverfahren mit dem Bundeswahlausschuss zu klären. Denn dieser entscheidet in der ersten regulären Bundeswahlausschusssitzung, welche Vereinigungen als Partei anzuerkennen sind. Eine Ablehnung der Anerkennung als Partei ist aber nur bei Vorliegen einer Zweidrittelmehrheit möglich. Insoweit ist die heutige Erörterung des Bundeswahlausschusses richtungsweisend auch für die erste reguläre Sitzung des Bundeswahlausschusses. Ich möchte nun dem Vertreter der MLPD die Möglichkeit zur ergänzenden Erörterung geben, Sie aber bitten, sich auf den Punkt mit der Handlungsfähigkeit des Vorstands zu beschränken, weil wir die anderen Punkte noch mal getrennt gründlich behandeln. Danke.
Ja, vielen Dank, Frau Bundeswahlleiterin. Wir sind schon sehr verwundert, dass unsere Wahlzulassung so in Frage gestellt wird und unsere Parteieigenschaft angegriffen wird. Wir haben eine identische Satzung seit 1982, dass wir Parteitage alle vier Jahre durchführen. Wir nehmen seit 1987 an Bundestagswahlen teil, seit 2005 an jeder Bundestagswahl. Das hat nie auch nur den Hauch einer Rolle gespielt in den Sitzungen des Bundeswahlausschusses. Auch die Bundeswahlleiter haben das nie gerügt. Das war zum ersten Mal 2021, Da hatte sich an der Gesetzeslage nichts geändert, an unserer Satzung nichts geändert. Da hat sich der politische Wind international gedreht hin zu dieser Rechtsentwicklung. Und da wurde es zum ersten Mal dann vorgebracht. Auch die Europawahl-Argumentation überzeugt mich nicht, weil wenn die MLPD Partei ist, kann sie ja auch nur als Partei die Beteiligungsanzeige machen. Und wenn der Parteivorstand handlungsunfähig gewesen wäre, hätte sie auch zur Europawahl keine wirksame Beteiligungsanzeige abgeben können. Ich kann mal ausmachen.
Haben Sie eventuell zwei Mikros an?
Weil Nein.
Okay. Ist dein Dann müssten alle anderen vielleicht noch mal ihr Mikro ausmachen, damit sie gut zu hören sind.
Jetzt quietscht es auch nicht mehr. Keine Ahnung. Weil Sie setzen ja in Ihrer Prüfung die Frage der Handlungsfähigkeit des Vorstands vor die Klammer aller anderen Prüfungen. Wenn die MLPD Partei ist, kann sie auch zur Europawahl keine wirksame Beteiligungsanzeige abgeben, nach der Logik, die jetzt gemacht wird. Will ich aber gleich noch mehr dazu sagen. Vor allem wird ja auch nahegelegt, Paragraph 11 ist unseres Erachtens eine reine Ordnungsvorschrift. Das können die Kollegen gleich noch mal genauer ausführen. Ich habe die ganze Kommentarliteratur natürlich auch gelesen. Die beschränkt sich im Wesentlichen auf die Behauptung. Da wird dann immer gesagt, die Partei muss einen Parteitag alle zwei Jahre durchführen. Macht sie das nicht, ist der Vorstand nicht mehr ordentlich im Amt. Das wird ja nirgends genauer begründet und ausgeführt in den Kommentaren. Die einzige ausführliche Stellungnahme dazu hat ihr Kollege Herr Risse neulich gemacht. Das will ich jetzt selber nicht ausführen. Da können die Anwaltskollegen noch was zu sagen. Das ist der Einzige, der das mal in der Tiefe problematisiert hat. Und nahegelegt wird ja, wenn man einen Parteitag alle vier Jahre macht, wäre das undemokratisch. Das dockt natürlich so auch an dem antikommunistischen Feindbild an. Und wir machen extra diese Parteitage nur alle vier Jahre. Weil bei uns dauert eine Parteitagsvorbereitung ein Jahr. Bei uns erhalten alle Mitglieder einen Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees. Der wird in allen Grundeinheiten der Partei diskutiert. Die Leute können Anträge stellen und machen das auch sehr rege, die dann von den Orts- und Kreisdelegiertentagen gestellt werden. Das war allein beim letzten Parteitag, gab es insgesamt 1513 Anträge zu 80 Seiten. Das wird sehr rege geprüft, ob der Vorstand hier richtig Rechenschaft ablegt, ob alles richtig dargelegt wird, ob die Schlussfolgerungen richtig sind. Wir haben auch ein sehr demokratisches Wahlverfahren bei uns. Bei uns kann nur kandidieren, wer von seiner Grundeinheit vorgeschlagen wird, wer vom Kreisdelegiertentag bestätigt wird. Bei uns gibt es auch nicht so Showwahlen, wo dann irgendwelche Leute nur um vorgegebene Listen kämpfen. Bei uns stellt sich jeder gleichermaßen vor nach Alphabet, 3 Minuten Lebenslauf, 2 Minuten Vorstellung der Gruppe, Befragung, dann wird geheim gewählt, ohne Liste, da kommt eine Reihenfolge raus, die nur die Delegierten bestimmen. Das dauert alles seine Zeit und ich kann irgendwelche Showparteitage einmal im Jahr machen oder auch alle 4 Wochen, wenn ich das Geld habe als Partei. Aber wir machen das ganz bewusst und das ist für uns auch eine Lehre, weil wir sehr, sehr kritisch auch mit den Erfahrungen im sozialistischen Aufbau umgehen, wo die demokratischen Rechte teilweise auch gering geschätzt wurden. In der DDR, da wollen wir gar nicht drüber sprechen, das war unter Honecker kein Sozialismus, aber wir sagen, wir brauchen ganz umfassende demokratischen Rechte unserer Mitgliedschaft. Mach mal außen wieder. Und deswegen haben wir uns entschieden, diese Parteitage so durchzuführen. Und das haben wir auch das Recht dazu. Das können die Kollegen noch mal ausführen. Und sie wollen das und werden das auch nicht machen, einfach alle 2 Jahre jetzt Parteitage zu machen und das dann durchzuziehen. Wenn Sie mal gucken würden in der damaligen Gesetzgebung, als das Parteiengesetz gemacht wurde, wurde das nie thematisiert, ob jetzt 2 Jahre geeignet sind, ob man einjährig Parteitage machen muss oder vierjährig. Das ist in das Gesetz reingekommen, weil das damalige Übung gewesen ist von den Parteien, die damals eine Rolle spielten. Aber da kann man jetzt nicht durch so einen formalen Einwand dann die Parteienrechte der MLPD so abtun. Zur Handlungsfähigkeit. Ich meine, das wäre ja grotesk, wenn das Zentralkomitee jetzt schon seit über einem Jahr nicht mehr handlungsfähig wäre. Die gesamten Verträge, die wir abgeschlossen haben, alles, was die Partei gemacht hat, wäre nach der Logik nicht wirksam gewesen. Wir sind in der Praxis im Übrigen äußerst handlungsfähig. Wir haben jetzt schon die Unterstützungsunterschriften für 14 Bundesländer gesammelt. Seit dem 6.11. haben wir da überhaupt erst angefangen. Uns fehlt noch Rheinland-Pfalz ein bisschen und in Schleswig-Holstein, das machen wir die Woche fertig. Also das ist eine äußerst handlungsfähige Partei. Das hat keine der kleinen Parteien auch nur annähernd geschafft. Wir sind im Moment äußerst handlungsfähig, vor allem bei VW und Thyssen mit unseren Betriebsgruppen, die da die Belegschaften in ihren gewerkschaftlichen und selbstständigen Streiks unterstützen. also dass wir hier nicht handlungsfähig werden in irgendeiner Weise, also in tatsächlicher Hinsicht, rechtlicher Hinsicht, mögen das die Kollegen gleich noch mal näher darlegen. Davon kann ich nicht sprechen. Und wir haben uns ja schon in der Vergangenheit klar erklärt, dass hier eben die Satzungsautonomie auch eine zentrale Rolle spielt. Unsere Mitgliedschaft will das so. Es hat auch noch nie aus der Mitgliedschaft irgendeinen Antrag an einen Parteitag gegeben, diese Vierjahresfrist zu ändern. Die Leute sind da äußerst zufrieden mit, die halten das für gut geeignet. Und es ist nicht Sache des Gesetzgebers, so drakonisch in diese Satzungsautonomie einzugreifen. Und es gibt nun mal unterschiedliche Arten von Vorschriften in Deutschland. Und § 11 ist eine Ordnungsvorschrift. Es gibt auch, hat der Herr Kollege Risse sehr schön zitiert, es gibt auch andere Ordnungsvorschriften, dass Betriebe ab 5 wahlberechtigten Arbeitnehmern einen Betriebsrat haben. Trotzdem haben nicht alle Betriebe einen Betriebsrat. Sind die kein Betrieb mehr, weil sie keinen Betriebsrat haben? Es gibt Ordnungsvorschriften, die nicht sanktioniert sind ausdrücklich. Und die Frage der Parteieigenschaft bemisst sich ja nach Parteiengesetz und nach den Ausführung des Bundesverfassungsgerichts auf Festigkeit der Organisation, hervortreten in der Öffentlichkeit, die Zahl ihrer Mitglieder. Das sind die entscheidenden Kriterien einer Parteieigenschaft und nicht irgendwelche ordnungsrechtlichen Detailvorschriften. Es gibt nur 2 Punkte, die geregelt sind. Wenn man nicht mehr Partei ist, wer 6 Jahre lang nicht an entsprechenden Wahlen teilnimmt und wer 6 Jahre lang keinen Finanzrechenschaftsbericht abgibt, da ist das geregelt. Da hat aber der Gesetzgeber die Sanktionierung eingeführt und hat gesagt, ich sanktioniere das, wenn das nicht gemacht wird. Und ich kann jetzt nicht Ordnungsvorschriften genauso drakonisch sanktionieren wie diese Ausnahmen, die auch nach gründlicher Beratung im Bundestag dann beschlossen wurden. Das kann man so nicht haben und dann einfach aus formalen Erwägungen, bevor man überhaupt die Parteieigenschaft eigentlich prüft, sagen, ihr könnt ja gar nicht den Antrag dazu stellen. Das ist doch nicht im Sinne des Parteienrechts und im Sinne des Schutzes der Parteien nach Artikel 21 Grundgesetz.
Gibt es noch Ergänzungen durch die Anwälte? Sonst würde ich jetzt.
Ja, ich möchte gerne auch noch etwas ergänzen. Ich möchte noch mal an den Punkt der Satzungsautonomie anknüpfen, da das hier unserer Ansicht nach auch ein ganz zentraler ist. Noch mal darauf hinweisen, dass § 11 Absatz 1 Satz 1 Parteiengesetz nichts darüber zu entnehmen ist, dass dieser zugleich eine zeitliche Beschränkung der Vertretungsbefugnis des Parteivorstands im Rechtsverkehr herbeiführen soll. Es ist, wie gesagt, schon gesagt wurde, eine reine Ordnungsvorschrift, die aber die Vertretungsmacht nicht regelt. Und die entgegenstehende Auffassung der Kommentarliteratur, ich nehme an, es ist Schreiber, auf den sich hier berufen wird, bleibt, wenn man diese Kommentarstelle liest, auch jegliche Begründung für so eine extensive Auslegung oder man kann gar nicht Auslegung sagen, eigentlich ein erweiterndes Verständnis über den Wortlaut hinaus schuldig. Das heißt aber, ist diese Frist abgelaufen, bleibt der Vorstand weiter im Amt, bis die nächste Mitgliederversammlung hier, das ZK, einen neuen Vorstand wählt. Politische Parteien sind Vereine. Das heißt, man muss hier, um das zu beurteilen, auch mal einen Blick ins Vereinsrecht werfen. Und hier in § 26 Absatz 1 BGB, der ja eine Aussage trifft, auch zur Vertretungsmacht des Vorstands, dass er den Verein gerichtlich und außergerichtlich vertritt. Die Stellung eines gesetzlichen Vertreters hat, ist nichts Überraschendes. Es heißt aber weiter, der Umfang der Vertretungsmacht kann durch die Satzung mit Wirkung gegen Dritte beschränkt werden. Das heißt also im Vereinsrecht, und das ist hier auch anwendbar, mangels einer entsprechenden Sonderregelung des Parteienrechts, ist es so, dass praktisch die Regelung der Vertretungsmacht eines Vereins bzw. hier Parteivorstandes Sache der Mitglieder der demokratischen Beschlussfassung im Verein bzw. in der Partei ist, nämlich indem sie über die Satzung oder, hier wurde es gerade schon gesagt, über mögliche Satzungsänderung beschließt. Beschränkung, und das sehe ich auch als Beschränkung, die zeitliche Limitierung der Vertretungsmacht nach außen an, die nicht auf autonomer Rechtsetzung beruht, ist dem Vereinsrecht und, ich ergänze, dem Parteienrecht daher fremd. Sie kann eben auch nicht auf das Parteienrecht erstreckt werden. Ich will hier nur kurz noch darauf verweisen, es wurde gerade schon gesagt, auch hier auf die Stellungnahme des Herrn Dr. Risse, die hier bereits auch schriftlich eingeführt worden ist, der auch noch mal darauf hinweist, wo es heißt, der unausgesprochene und eigentlich sehr verständliche Wille bei der Satzungsbestimmung von Parteien wird regelmäßig dahin gehen, dass Vorstände so lange geschäftsführend im Amt bleiben, bis ein neuer Vorstand gewählt ist und der ja darauf hinweist, dass er sagt, das entspricht ja offensichtlich im Falle der MLPD auch dem Willen der Mitgliedschaft, die es ja in der Hand hätte, durch entsprechende Anträge auf Änderung des Statuts hier eine andere Regelung herbeizuführen. Sieht man aber nun diese Regelung tatsächlich als Beschränkung der Vertretungsmacht des § 11 Absatz 1 Satz 1 Parteiengesetz, möchte ich darauf hinweisen, dass eine derart weitreichend in die Handlungsfähigkeit einer politischen Partei eingreifende Rechtsfolge, wie ihn ja der automatische Verlust der Vertretungsbefugnis nach Ablauf eines festgelegten und nicht verlängerbaren Zeitraums zweifelsohne darstellt, nach der Wesentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsgerichts dem Gesetzesvorbehalt unterliegt und daher dem Gesetzgeber vorbehalten wird. Die Wesentlichkeitslehre, die dürfte bekannt sein, verpflichtet den parlamentarischen Gesetzgeber in grundlegenden normativen Bereichen, zumal im Bereich der Grundrechtsausübung, soweit diese staatliche Regelung zugänglich ist, alle wesentlichen Entscheidungen selbst zu treffen. Das ist ein Zitat des Bundesverfassungsgerichts aus einer Entscheidung von 2018. Und das bedeutet ja zunächst einmal Grundrechtswesentlichkeit. Ob diese Regelung erforderlich ist, hängt davon ab, wie bedeutsam die betreffenden Fragen für die Grundrechtsausübung sind, wobei das wesentliche Kriterium ja die Schwere des Grundrechtseingriffs, also die Intensität des Grundrechtseingriffs ist. Hier ist von einem sehr schwerwiegenden Eingriff auszugehen, weil ein Erlöschen der Vertretungsbefugnis eines Parteivorstandes Kraft Gesetzes und ohne dass hier der Vorstand oder die Mitglieder der Partei darauf Einfluss nehmen können, die Fähigkeit zur Partei zum Handeln im Gesetz, im Rechtsverkehr insgesamt aufhebt und sie damit rechtlich handlungsunfähig macht und die weitreichenden und existenziellen Auswirkungen eines solchen Erlöschens der Vertretungsbefugnis Kraft Gesetzes verdeutlicht ja gerade hier das heute vorliegende Verfahren, das ja zum Anlass hat, dass im Prinzip mangels Vertretungsbefugnis das Vorliegen einer wirksamen Beteiligungsanzeige der MLPD in Frage gestellt wird. Das ist ein derart weitreichender Eingriff, den müsste, wenn er überhaupt denn so verfassungsmäßig wäre, was ich sehr bezweifle, der Gesetzgeber jedenfalls ausdrücklich regeln und nicht einer aus unserer Ansicht willkürlichen Interpretation von § 11 Absatz 1 Satz 1 Parteiengesetz überlassen.
Okay, besten Dank. Gibt es in der Sache noch neue Sachen? Sonst
würde gern auch noch die eine oder andere Anmerkung anbringen. Der Vertreter des Zentralkomitees der MLPD hat ja schon darauf hingewiesen, wie kommt es überhaupt auf diese Zwei-Jahres-Regelung im Parteiengesetz? Es ist interessant, wenn man die Kommentierungen liest, also auch die Kommentierung von Schreiber, auf die ja auch die Bundeswahlleiterin in ihren Schreiben Bezug nimmt, ist ja jetzt nicht inhaltlich ausgeführt, warum ausgerechnet ein Zeitraum von 2 Jahren jetzt aus demokratischen Überlegungen sozusagen zwingend erforderlich wäre. Es gibt keine inhaltliche Begründung damals in der Bundestagsdrucksache zu dieser entsprechenden Einführung des Parteiengesetzes. Da wurde das mehr oder weniger kommentarlos wurde reingeschrieben 2 Jahre, ohne das aber inhaltlich auszuführen, warum 2 Jahre demokratisch, aber 3 Jahre zum Beispiel nicht mehr demokratisch wären. Und es gibt ja auch andere Punkte, in denen diese Fristen hier eine bestimmte Rolle spielen. Auch hier würde ich gerne Herrn Dr. Risse noch mal zitieren, der sagt, der Bundestag alle vier Jahre Bundestagswahlen. Jetzt gibt es damals eine Debatte im Bundestag und auch eine entsprechende Absichtserklärung, dass das auf Antrag der damaligen, in der Zwischenzeit der Geschichte angehörenden Ampelregierung gemacht worden. Die CDU hat zugestimmt, dass man eigentlich die Legislaturperiode jetzt auf 5 Jahre verlängert. Begründet wurde das interessanterweise letztlich mit dem Argument der Arbeitsfähigkeit und der Gesetzgebung, also letztlich mit dem Argument der Handlungsfähigkeit und der Arbeitsfähigkeit des Parlaments, dass 5 Jahre hier besser wären. Was ist daran undemokratisch, wenn, wie das ausgeführt worden ist, der Parteitag alle 4 Jahre stattfindet, die Mitglieder aber dann praktisch 1 Jahr Zeit haben, sich mit der gesamten Tätigkeit des Parteivorstandes und auch der Partei auseinanderzusetzen, ihre Meinung dazu zu sagen, Anträge zu formulieren an den Parteitag, die dann in breitem Umfang in die Beschlussfassung der Rechenschaftslegung und letztlich dann auch in breitem Umfang in die Wahl des Vorstandes Eingang finden. Also hier ist eine gewisse Willkür in diesem Zwei-Jahres-Rhythmus sicherlich unverkennbar. Und wie gesagt, es ist interessant, dass hier auch die Kommentierung hier eigentlich zur Begründung, warum jetzt ausgerechnet 2 Jahre, sich überhaupt nicht mehr verhält. Und dass die Gegebenheiten Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre sozusagen einfach überträgt auf das, was jetzt hier die Wirklichkeit und die sozusagen die Praxis der Parteitätigkeit einer politischen Partei ist.
Besten Dank.
Einen weiteren Punkt würde ich gerne noch mal anfügen. Auch diese, es ist ja, folgt man der Rechtsauffassung hier, die seitens der Bundeswahlleiterin vertreten wird, gestützt auch auf die Kommentierung, wäre ja praktisch diese Frage der Handlungsfähigkeit des Vorstandes rechtlich vor die Klammer gezogen. Also ein handlungsunfähiger Vorstand könnte ja keine Beteiligungsanzeige, keine wirksame Beteiligungsanzeige abgeben. Damit wäre die Sache ja sozusagen erledigt. Aber hier kann man natürlich auch sehen, dass die Kommentierung in sich widersprüchlich ist. Ich will einen anderen Punkt aus der Kommentierung von Schreiber noch mal zitieren. Das ist dann Paragraph 18 in der 11. Auflage, Rand Nummer 44, wo er sagt, wo es dann hinterher um die Entscheidung des Bundeswahlausschusses, um die Feststellung der Parteieigenschaft geht. Im Einzelfall können sich bei der Prüfung der Parteieigenschaft im Sinne des Paragraphen 2 Absatz 1 Satz 1 Parteiengesetz schwerwiegende, schwierige Abwägungen in Ansehung des Gesamtbildes der tatsächlichen Verhältnisse ergeben. Klammer, zum Beispiel zu der notwendigen Mitgliederzahl. Und dann kommt der Existenz eines arbeits- und handlungsfähigen Vorstands, des Hervortretens in der Öffentlichkeit, der Ernsthaftigkeit der politischen Zielsetzung oder der ernsthafte Wille, Mandate zu erreichen, Klammer zu. Wegen der schwerwiegenden Auswirkungen einer Nichtanerkennung als Partei für die anzeigende Vereinigung muss jede einzelne Beteiligungsanzeige in formeller und materieller Hinsicht sorgfältig und intensiv geprüft werden. In die Prüfung sind alle gesetzlichen Kriterien, welche die Parteieigenschaft ausmachen, einzubeziehen. Also hier wird die Frage der Handlungsfähigkeit oder wie man es auch immer nennen will, des Vorstandes als ein Kriterium unter mehreren genannt und eben nicht sozusagen als Voraussetzung, überhaupt in dieses Verfahren reinzukommen. Wie ja letztlich, ich denke, auch das Schreiben der Bundeswahlleiterin zu verstehen wäre.
Besten Dank. Sie geben dann damit, glaube ich, auch die gute Gelegenheit, weil Sie auch noch mal gesagt haben, die Gesamtwürdigung betrachten, jetzt den Mitgliedern des Bundeswahlausschusses mal die Gelegenheit zu geben, Fragen zu stellen oder auch von sich aus sich zu positionieren. Gibt es erstmal Fragen? Erstmal Fragen an die MLPD. Herr Brenner.
Vielen Dank. Ich hätte zunächst mal eine Erinnerung, die vielleicht für die Beurteilung der Frage auch von Bedeutung ist. Sie wissen ja auch, wie auch die Mitglieder des Bundeswahlausschusses, dass das gesamte Wahlrecht durch Formenstränge gekennzeichnet ist, dass die Vorgaben, die also im Bundeswahlgesetz, in der Bundeswahlordnung drinstehen, verpflichtend sind und auch vom Bundesverfassungsgericht eigentlich immer sehr genau überprüft worden sind und auf deren Einhaltung auch immer gedrungen wurde. Und wenn im Gesetz diese Vorgabe steht, dass eben der Vorstand in jedem zweiten Kalenderjahr gewählt werden muss und das dann auch übernommen wird in das Bundeswahlgesetz, dann würde Ihre Auffassung ja im Grunde genommen dazu führen, dass im Falle einer Zulassung der Bundeswahlausschuss über diese zwingende Vorgabe, über diese formenstrenge Vorgabe des Parteiengesetzes und des Bundeswahlgesetzes hinweggehen müsste. Und das kann doch eigentlich nicht richtig sein. Die zweite Frage, die sich anschließt, ist, Ihre Auffassung würde ja im Grunde genommen bedeuten, dass das Satzungsrecht Ihrer Partei über dem Gesetz stehen würde. Wir müssten ja dann das Gesetz außer Acht lassen, um Ihre vierjährige Wahlperiode überhaupt akzeptieren zu können. Und das kann ja wahrscheinlich auch nicht richtig sein, dass Satzungsrecht einer Partei, ungeachtet des Selbstorganisationsrechts der Partei, was aus Artikel 21 des Grundgesetzes folgt, dass wir also als Bundeswahlausschuss ihr Satzungsrecht höher werten müssten als das Gesetz. Und eine dritte Anmerkung noch. Wir hatten ja im Jahr 2021 eine ähnliche Frage. Es gab damals nur die Sonderkonstellation wegen Corona. Aber auch damals war ja eine große Diskussion im Bundeswahlausschuss über die Frage der Amtszeit des Vorstandes Ihrer Partei. Meine Frage ist jetzt, warum haben Sie Ihre Satzung vielleicht nicht in den letzten drei Jahren geändert, um dann tatsächlich auch einen Vorstand präsentieren zu können, der den Vorgaben des Gesetzes entspricht? Vielen Dank.
Herr Minister. Ja, ich hätte noch eine Frage in tatsächlicher Hinsicht. Und zwar hatten Sie ja dargelegt, dass Sie eine sehr lange Vorbereitungszeit brauchen aufgrund der. Ich hätte noch eine Frage in tatsächlicher Hinsicht. Und zwar hatten Sie ja dargelegt, dass Sie eine lange Vorbereitungszeit brauchen aufgrund der partizipatorischen Struktur Ihrer Partei. Meine Frage jetzt: Steht zum jetzigen Zeitpunkt schon der Zeitpunkt der Neuwahl für 2025 fest?
Haben Sie noch weitere Fragen in der ersten Runde? Gut, dann würde ich jetzt gern der MLPD noch mal das Wort geben, um auf die Fragen von Herrn Brenner und Herrn Burmeister zu antworten.
Ja, danke schön. Zu den Fragen von Herrn Brenner. Das Wahlrecht ist natürlich durch extreme Formenstränge gekennzeichnet. Aber Sie müssten mir das jetzt sagen, wo das im Bundeswahlgesetz geregelt ist mit der Durchführung der Parteitage. Das ist ja nur im Parteiengesetz geregelt. Ich kann nicht das Parteienrecht gleichsetzen mit den Anforderungen im Wahlrecht. Das halte ich für juristisch nicht richtig, weil da geht es um den legitimen formalen Ablauf des Wahlverfahrens, des staatlichen Verfahrens und nicht um die Frage der Parteienrechte. Also im Bundeswahlgesetz steht meines Erachtens kein Wort dazu, dass man die Parteitage alle zwei Jahre durchführen müsste. Das wäre mir neu. 2021, die Amtszeit nicht geändert. Wir haben sie nicht geändert, weil ich, wie ich dargelegt habe, dass das sich sehr bewährt hat bei uns, von der Mitgliedschaft so gewünscht wird. Und ich will noch mal darauf hinweisen, auch 2021 hat der Bundeswahlausschuss ja letztlich Vereinsrecht analog angewendet. Er hätte ja die Entscheidung gar nicht treffen dürfen, die Corona-Verordnung anzuwenden auf die Wahlfrist des Vorstands, wenn nicht Vereinsrecht letztlich analog angewendet werden müsste, weil die Corona-Verordnung hatte ja keine Änderung des Parteiengesetzes mit sich gebracht. Im Parteiengesetz stand immer noch, es muss alle zwei Jahre ein Parteitag durchgeführt werden. Der Bundeswahlausschuss hat dann gesagt, okay, wir müssen aber natürlich auch analog das Vereinsrecht anwenden. Das vertreten wir hier. Was sind dann die Rechtsfolgen, wenn die zwei Jahre nicht eingehalten werden? Dann amtiert der Vorstand weiter, weil ich das Vereinsrecht analog anwenden muss. Und die Folge aus § 11 Parteiengesetz ist dort ja gar nicht genannt. Ich muss es also auslegen und da muss ich vereinsrechtliche Kriterien heranziehen, so wie das der Bundeswahlausschuss völlig zu Recht 2021 gemacht hat. Er ging da über die Corona-Verordnung. Man hätte auch eben über die anderen Argumente von uns das machen können. Aber es war selbstverständlich, dass der Bundeswahlausschuss dann sagte, ja, jetzt muss ich doch mal gucken, was ist denn im Vereinsrecht geregelt. Das Parteiengesetz war nicht geändert worden und formell hätte dann der Bundeswahlausschuss hat natürlich eine richtige Entscheidung getroffen, aber eine Fehlentscheidung getroffen. Und wir haben natürlich eine Planung für den Zeitraum des nächsten Parteitags, auf jeden Fall natürlich sicher.
Können Sie sagen, wann genau der nächste Parteitag ist?
Das machen wir nicht so gern, weil wir es immer so ein bisschen so machen, dass unsere Mitglieder sich da in Ruhe treffen können und so. Aber wir haben das natürlich schon alles geplant, selbstverständlich.
Können Sie wenigstens das Quartal angeben?
Da müsste ich drüber nachdenken. Aber es ist auf jeden Fall nicht im Januar oder nicht im ersten Quartal, auf keinen Fall.
Im zweiten Quartal?
Warum ist das relevant? Für was soll das relevant sein?
Weil Sie ja, der Hintergrund der Frage ist eigentlich, wenn Sie sagen, dass Sie eine stark partizipative Struktur haben und einen Parteitag ein Jahr vorbereiten, dann müssten Sie ja jetzt Ende des Jahres 24 schon ernsthaft in die Vorbereitung für den Parteitag 25 eingestiegen sein. Und da das ja, Sie ja auch gesagt haben, dass das einen sehr aufwendigen Vorlauf hat, ist, glaube ich, die Erwartungshaltung dahinter, dass Sie schon in etwa wissen, wie der Ablauf ist und wann Sie dann auch den Parteitag durchführen. Deswegen habe ich gesagt, das Quartal, weil okay, vielleicht auf 4 Wochen muss man sich ja noch nicht festlegen. Herr Brennan.
Ich hätte nur noch mal eine Nachfrage. Sie stehen jetzt so sehr auf das Vereinsrecht ab. Und natürlich sind die Parteien als Vereine organisiert und gilt auch insoweit das Vereinsrecht. Aber muss man nicht mit Blick auf die Wahlen davon ausgehen, dass das Vereinsrecht überlagert wird durch das Wahlrecht? Denn das Wahlrecht ist eben durch diese Formenstränge gekennzeichnet, die dann gewissermaßen das Vereinsrecht mit Blick auf die Wahl überlagert. Deswegen meine ich schon, dass zwar die Vereine, die Parteien als Vereine organisiert sind und das Vereinsrecht für sich natürlich in Anspruch nehmen können, aber mit Blick auf die Wahl eben andere Regeln gelten, die des Parteiengesetzes und in Verbindung mit dem Parteiengesetz die des Wahlgesetzes. Und noch eine zweite Anmerkung. Es ist natürlich so, dass dieser zweijährige Turnus vielleicht ohne Begründung damals in das Gesetz hineingeraten ist, aber das ändert ja nichts daran, dass es so im Gesetz drinsteht. Davon abgesehen dürfte der Hintergrund der Regelung ja sein, dass man eben die demokratische Ausrichtung und Organisation der Parteien sicherstellen will. Und dafür sind 2 Jahre natürlich näher an der Verwirklichung des demokratischen Prinzips dran als 4 Jahre oder vielleicht 5 Jahre, nachdem Sie ja noch gar nicht in der Lage sind, jetzt den Termin des nächsten Parteitages zu nennen.
Ich würde aber trotzdem noch mal konkret die Frage stellen, wann wollen Sie denn nächstes Jahr Ihren Parteitag machen, so in etwa?
Wir haben natürlich unsere Planung auch anpassen müssen. Es wusste ja keiner, dass diese Neuwahlen kommen. Wir haben unsere gesamte Parteiplanung umgestellt und planen jetzt die Sachen auch noch neu. Wir mussten jetzt erst mal darauf konzentrieren, um hier zu den Wahlen zu kandidieren, die Unterschriften zu sammeln. Wir hatten schon eine ganz detaillierte Planung. Die werden wir nach den Neuwahlen alles noch mal neu durchdenken. Im Moment weiß doch keiner, was politisch weiter genau abläuft. Wir werden das auf jeden Fall machen. Aber wir haben jetzt auch nicht eine Verpflichtung. Das hatten wir noch nie. Ich war schon öfters in Wahlausschusssitzungen, dass wir jetzt die Details über die Parteiplanung sagen. Wir halten uns immer an diese Regeln. Wir haben das immer gründlich gemacht. Aber hier sind jetzt natürlich auch mal politische Besonderheiten zu beachten. Es wurde ja noch nicht mal das Unterschriftenquorum abgesenkt, obwohl das sogar von dem letzten Bundeswahler, der ausdrücklich geraten wurde bei verkürzten Neuwahlen. Da ist die Partei im Moment in der Situation, sich voll zu konzentrieren auf diese Neuwahlen und die Entwicklung in den Großbetrieben. Das sind unsere Schwerpunkte im Moment. Und das Wahlrecht, wir haben ja keinerlei Einwände gegen die Auslegung des Wahlrechts. Es geht ja um das Parteiengesetz zu dem Kollegen Brenner.
Aber was muss ich denn jetzt fürs Protokoll festhalten? Zweites Halbjahr 2025 ist die Planung oder was muss ich jetzt festhalten? Weil ich brauche ja eine konkrete Antwort auf die Frage von Herrn Burmeister.
Vielleicht können Sie mir bitte noch erklären, weil ich es nicht ganz verstehe. Wenn ich § 13 Ihres Statutes mir anschaue, dann haben Sie dort diesen Landesdelegiertentag, der findet alle 2 Jahre statt. Sie haben den Bezirksdelegiertentag, der findet alle 2 Jahre statt. Der Kreisdelegiertentag findet alle 2 Jahre statt und der Ortsdelegiertentag findet alle 2 Jahre statt. Warum findet dann das wichtigste Gremium Ihrer Partei nur alle 4 Jahre statt? Also als Mitglied einer Partei hätte ich ja größtes Interesse an Partizipation, dann nicht erst alle 4 Jahre, sondern wie bei den Untergliederungen auch alle 2 Jahre.
Ja, sicher, weil es viel einfacher ist, einen Kreisdelegierten oder Landesdelegiertentag zu machen. Da muss ich nicht so eine umfassende Rechenschaftslegung machen. Wir machen das extra alle 4 Jahre, damit die Mitgliedschaft den Kurs der Partei viel genauer kontrollieren kann. Das ist bei uns nicht so, dass dann höchstens Unterlagen an irgendwelche Delegierten nur gehen. Rechenschaft wird dann nur mündlich gehalten bei anderen Parteien und so. Bei uns wird gerade, weil das auf das Zentralkomitee ankommt, wird es besonders gründlich und demokratisch gemacht. Das ist der Hintergrund. Gucken Sie in den anderen Parteien, ist die Mitgliedschaft auch überhaupt nicht in den Rechenschaftsprozess einbezogen. Da wird höchstens auf dem Parteitag ein kurzer Rechenschaftsbericht verlesen. Und wenn man Glück hat, gibt es irgendwelche Vorlagen, die in der Partei beraten werden. Bei uns werden die eben zum Parteitag äußerst gründlich in der Gesamtpartei beraten. Aber ich kann natürlich auch nicht nur Delegiertentage machen. Ich muss ja auch meine politische Handlungsfähigkeit machen. Ich muss ja was tun gegen Faschismus, Weltkriegsgefahr, Umweltkatastrophe. Da kann ich nicht nur Delegiertentage noch durchführen. Aber wir machen das extra bei den höchsten Gremium, um das besonders gründlich zu machen. Das ist besonders demokratisch. In welcher Partei befasst sich denn die Mitgliedschaft mit Fragen der Parteitage außer bei uns?
Okay, habe ich verstanden, hatten wir vorhin auch schon ausgeführt. Aber trotzdem noch mal zur Frage zurück von Herrn Burmeister. Planen Sie jetzt fürs zweite Halbjahr 25 einen Bundesparteitag oder nicht?
Wir planen auf jeden Fall einen Bundesparteitag.
Ist doch jetzt 2025?
Wir planen einen Bundesparteitag, ja sicher.
In 2025?
Ja, sicher.
Ja, die Frage war einfach. Wenn Sie jetzt sagen, Sie müssen sich erst auf die anderen Sachen konzentrieren, gehe ich mal davon aus, eher in der zweiten Jahreshälfte oder nicht? Also, Sie planen 2025 Bundesparteitag. Gut.
Darf ich noch eine kurze Nachfrage?
Herr Burmeister, genau. Fragen Sie noch mal nach.
Gibt es bereits Einladungen an Ihre Mitglieder?
Einladung an die Mitglieder? Nein, natürlich noch nicht.
Dankeschön.
Aber ich habe es nicht verstanden. Wieso muss ich denn die Mitglieder Monate vorher einladen, an irgendetwas teilzunehmen?
Ich könnte es auch anders sagen. Gibt es offizielle Verlautbarungen Ihren Mitgliedern gegenüber?
Ich verstehe, es tut mir leid. Wir befinden uns jetzt im Dezember, wir befinden uns jetzt seit den letzten Wochen in einem politischen Ausnahmezustand im Land. Wir führen einen Wahlkampf im Moment, wir kämpfen darum, wir werden es auch schaffen, die Unterstützungsunterschriften alle zu sammeln. Und in der Situation werden wir jetzt nicht den Parteitag vorbereiten und werden Unterlagen herausgeben. Das ist einfach, das hat uns doch der Bundestag eingebrockt und nicht wir.
Ich darf vielleicht noch kurz zu der Frage etwas ergänzen, Überlagerung, Vereinsrecht und Parteienrecht. Das ist natürlich so, und das hatte ich ja auch in meinem Beitrag eben ausgeführt. Aber es ist ja genau so, dass wir eben sagen, und es ergibt sich ja auch aus dem Gesetz, dass es keine Vorschrift gibt, die das Vereinsrecht insofern modifiziert, dass sie sagt, wenn nach einem bestimmten Zeitraum hier die 2 Jahre aus dem § 11 Parteiengesetz kein neuer Vorstand gewählt wird oder eben der Vorstand erst in einem längeren Turnus, dann erlischt nach Ablauf eines bestimmten Zeitraums automatisch die Vertretungsbefugnis dieses Vorstands. Eine solche Regelung existiert nicht. Und ich möchte es einfach noch mal wiederholen. Man kann sie einfach mangels Anhaltspunkten im Wortlaut nicht in diesen Paragraphen 11 Absatz 1 Satz 1 Parteiengesetz hineininterpretieren. Und die hierzu angeführten Kommentarstellen, das hatte ich bereits ausgeführt, ermangeln jeglicher tragfähiger Begründung für ein derartiges Verständnis dieser Vorschrift.
Gut. Gibt es weitere Fragen aus den Reihen des Bundeswahlausschusses?
Ich wollte vielleicht noch kurz was zur Frage von Herrn Burmeister sagen. Die Parteitagsvorbereitungen beginnen nicht mit einer irgendwie gearteten Einladung, sondern die Parteitagsvorbereitungen beginnen damit, dass das Zentralkomitee einen Rechenschaftsberichtsentwurf herausgibt, der erstmal an alle Mitglieder verteilt wird. Und damit beginnt der Prozess der Vorbereitung des Parteitags. Und erst am Ende steht natürlich dieses Prozesses, steht die konkrete Einladung für den Parteitag an die Delegierten. Das ist ja die, sozusagen der Ablauf, der hier seit Parteigründung 1982 sich sehr hervorragend bewährt hat. Es gibt keinerlei Anträge, Hinweise, sonst irgendwas, dass sich darüber je ein Mitglied beschwert hat, dass es in dieser Art in diese Partei, in die Vorbereitung eines Parteitags einbezogen wird. Jedes Mitglied bekommt einen Rechenschaftsberichtsentwurf, der letzte war, glaube ich, 80 Seiten, mit dem es sich gründlich beschäftigen kann. Und am Ende dieses Prozesses steht natürlich der Parteitag. Der beginnt nicht mit einer Einladung. Deswegen verstand ich die Frage jetzt auch nicht so richtig.
Gut. Ich kann noch eins ergänzen. Wir waren ja mitten in der Vorbereitung vom Parteitag schon gewesen, mussten das unterbrechen durch die Neuwahlsituation. Und dadurch ist jetzt die Planung noch unklar. Aber das liegt nicht an uns. Da können Sie uns glauben, wir haben schon richtig intensiv Analysen gemacht, Rechenschaftsberichtsvorarbeiten. Also, wir mussten das ja stoppen. Das ist doch, wie stellt man sich das denn vor?
Ja, Frau Bühning hat jetzt noch erstmal eine Frage.
Aber habe ich Sie denn richtig verstanden? Der Rechenschaftsbericht, der in der Regel ein Jahr vor dem Parteitag versandt wird an die Mitglieder, damit die sich ausführlich damit befassen können, ist auch bis zur Auflösung dieser Koalition nicht an die Mitglieder versandt worden. Also bis November war der noch nicht versandt und ist jetzt entsprechend der Neuwahlvorbereitung noch nicht versandt. Verstehe ich das richtig?
Ja, sicher. Wir waren mitten in dem, ich will nicht die Details da, wir waren da mitten dabei gewesen an der Rechenschaftslegung und mussten die Arbeit aber unterbrechen. Das ist ja völlig klar in der Situation.
Rechenschaftsbericht nicht. Gibt es weitere Fragen aus den Reihen des Bundeswahlausschusses? Sonst danach, wenn die Fragen um sind, würde ich Kommentare und Diskussionen eröffnen. Gut, wenn es jetzt erstmal keine Fragen gibt, dann würde ich Herrn Risse mal das Wort erteilen. Der möchte nämlich die ganze Zeit einen Kommentar und eine Einschätzung abgeben.
Ja, mein Aufsatz aus den MIP ist jetzt so fleißig zitiert worden, dass ich dazu ein bisschen was sagen muss. Also, die Regelung, § 11 Absatz 1, der Vorstand, Parteiengesetz, der Vorstand wird mindestens in jedem zweiten Kalenderjahr gewählt, die ist erstmal gültig. Der entstehungsgeschichtliche Hintergrund ist klar, das war bei allen Parteien damals so üblich und deshalb hat man diese Frist ins Parteiengesetz geschrieben. Wir können vom Parlament beschlossene Gesetze nicht verwerfen, wir können sie nicht auf ihre Gültigkeit überprüfen. Man kann die Lege Ferenda natürlich gute Gründe finden, diese Regelung zu ändern. Aber wir müssen sie jetzt zugrunde legen. Und es ist ganz klar, dass Ihre Praxis, die Sie ständig machen, gegen diese gesetzliche Vorschrift verstößt. Das, was meine Auffassung zu dieser Problematik jetzt ist, ist die Frage, ob das wirklich die Rechtsfolge ist, dass dadurch der Parteivorstand handlungsunfähig wird. Wir waren uns bei den Diskussionen zur vorigen Bundestagswahl darüber einig, so habe ich es jedenfalls in Erinnerung, wir mussten darüber aber nicht abstimmen, dass eine Organisation, ein Verein, eine Partei schon bestimmen kann, dass ein Vorstand, dessen Amtszeit abgelaufen ist, und hier wäre sie Kraft Gesetzes abgelaufen, so lange tätig sein kann, jedenfalls, dass man durch eigene Regelungen der Vereinigung regeln kann, dass in einem solchen Falle der Vorstand weiter tätig bleiben kann, bis ein nächster bestellt ist. Und bei politischen Parteien gehe ich davon aus, dass deren Wille regelmäßig dahin geht, nennen wir es Gewohnheitsrecht, wenn sich das nicht ausdrücklich aus der Satzung ergibt, dass der Vorstand dann handlungsfähig bleiben kann. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass das wirklich damals vom Gesetzgeber so gewollt war, dass dann die totale Handlungsunfähigkeit des Vorstandes eintritt, wenn diese Frist nach § 11 Absatz 2 abgelaufen ist. Ich frage mich auch, wie viel rechtsfehlerhafte, vielleicht sogar unwirksame Rechtsgeschäfte dann überall abgeschlossen worden sein könnten. Kann denn, frage ich mich, kann denn ein Vorstand, der handlungsunfähig ist, kann der dann überhaupt wirksam einen neuen Parteitag einberufen? Müssen wir da nicht zu dem Ergebnis kommen, dass die MLPD eigentlich seit vielen Jahren rechtlich gar nicht mehr existiert, aber trotzdem immer an Wahlen teilgenommen hat? Das wäre doch irgendwie völlig unpraktikabel. Wir sollten dann auch überlegen, was ist denn bei den unteren Gliederungen vieler Parteien? Ich könnte mir vorstellen, dass es in vielen Ortsverbänden von politischen Parteien, mehreren, vielen politischen Parteien immer wieder vorgekommen ist, dass erst nach 3 Jahren oder so neue Vorstände gewählt worden sind, vielleicht weil der Vorstand inaktiv war, weil sich keine für den neuen Vorstand fanden. Also letztlich scheitert es hier bei der MLPD daran, dass sich keines von den Mitgliedern dagegen wehrt. Man könnte ja die Parteischiedsgerichte oder auch die Zivilgerichte anrufen. Es wehrt sich keiner dagegen, dass hier ständig gegen § 11 Absatz 1 Parteiengesetz verstoßen wird. Es ist in der Tat eine ähnliche Situation. Der Gesetzgeber nimmt es auch hin, dass abweichend von § 1 Betriebsverfassungsgesetz in vielen, vielleicht sogar den meisten Betrieben überhaupt kein Betriebsrat existiert. Wo kein Kläger, da kein Richter. Solche Bereiche gibt es. Und im Falle Betriebsverfassungsgesetz ist auch geregelt, wer die Initiative ergreifen kann, um einen Betriebsrat zu wählen. Und hier jedenfalls hätten Mitglieder die Möglichkeit, gegen diese ständige rechtsfehlerhafte Praxis vorzugehen. Im Übrigen, diese Corona-Verordnung, die verhält sich durchaus zum Parteienrecht. Da ist nämlich extra, das ist dieses Gesetz mit der ganz langen Abkürzung, ich nenne es einfach Corona-Gesetz, da gibt es in § 5 Absatz 4, da steht drin, Absatz 1 gilt für Vorstandsmitglieder und Vertreter in den sonstigen Organen und Gliederungen der Parteien entsprechend. Das war eine vorsorgliche Vorschrift, die steht Vorschriften nicht entgegen, Kraft derer ohnehin Vorstände oder Mitglieder weiterhin handlungsfähig sein könnten. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Gut, gibt es noch weitere Kommentare von Ihrer Seite? Ich habe hier jetzt ein uneinheitliches Bild im BWA. Wenn der BWA aber nicht weiter diskutieren möchte, würde ich doch die Frau Bühning.
Ja, ich finde das auch keine einfache Frage, auch im Hinblick auf die Handlungsfähigkeit der Partei haben Sie ja auch ausgeführt, dass Sie durchaus noch auch handeln an vielen Stellen. Für mich stellt sich aber doch die zentrale Frage, welchen Wert hat denn das Parteiengesetz noch, wenn die Regelung, die im Parteiengesetz angeführt ist für die Wahl des Vorstandes, in dem Sinne keine Rechtsfolgen hat. So, jetzt kann man darüber argumentieren, dass es keine Begründung dafür gab, warum jetzt genau diese 2 Jahre festgelegt wurden. Es ist aber geltendes Recht, dass diese 2 Jahre im Parteiengesetz stehen. Es wurde auch jetzt keine Initiative bei der letzten Parteiengesetzreform dazu angestrengt, das nochmal zu verlängern oder zu verändern. Und die Frage ist ja dann, welche Bedeutung und welche Wirksamkeit hat es dann, wenn eine Partei bewusst ihre Satzung entgegen des Parteiengesetzes aufsetzen kann? Also das ist das, was bei mir tatsächlich die entscheidende Frage auslöst, weil im Bundeswahlgesetz steht natürlich, dass der Vorstand satzungsgemäß bestellt sein muss und das auch die entscheidende Frage für die für die Vorlage der Unterlagen ist, aber meines Erachtens nach, und so habe ich immer das Parteiengesetz verstanden, ist das Parteiengesetz die grundlegende Regelung für die Parteien und die Satzungen müssen dem Parteiengesetz folgen. Und wenn eine Satzung im Widerspruch zum Parteiengesetz steht, dann gilt im Zweifel sie eben als rechtswidrig und dann ist diese Regelung eben nicht wirksam. Und entsprechend, und ich würde jetzt auch auf diesen Fall bezogen und Ihre Ausführungen, Sie sagten, Sie brauchen ein Jahr, um einen Parteitag vorzubereiten. Angenommen, Sie hätten jetzt den Parteitag, und ich glaube Ihnen das grundsätzlich, dass Sie ein Jahr brauchen, um den Parteitag vorzubereiten, dass der Rechenschaftsbericht in der Regel ein Jahr vor dem Parteitag versendet wird. Nun war der Rechenschaftsbericht offensichtlich noch nicht bis zur Auflösung der Koalition im November versandt worden. Dann würde ich jetzt daraus schließen, dass Sie geplant haben, den Parteitag dann irgendwann im vierten Quartal des Jahres 2025 zu machen, um diese einjährige Debattenzeit zu haben. Ihnen war aber ja bewusst, dass die Frage der Legitimation des Vorstandes wieder hier auf den Tisch kommen würde, nachdem das 2021 hier zur Debatte stand. Und die Frage der Legitimation der Wahlzeit. Und da wundere ich mich schon, dass Sie bewusst, dass es da eine rechtliche vielleicht Unklarheit, dass der Bundeswahlausschuss sich beim letzten Mal da intensiv schon mit befasst hat, dass Sie bewusst gesagt haben, gut, wir nehmen das in Kauf. Man hätte ja auch das potenziell anders planen können und vielleicht schon für den Januar 2025 einen Parteitag planen können oder so. Aber Sie haben gesagt, nee, wir legen darauf Wert, dass wir hier diese vier Jahre ausschöpfen, dass wir hier das auf die Gefahr hin, dass der Bundeswahlausschuss das auch anders entscheidet, das weiter so handhaben. Und das wundert mich dann doch. Und ich würde hier die Auffassung der Bundeswahlleiterin teilen, dass wir insoweit leider, muss ich sagen, aber hier keine Rechtmäßigkeit bei der Bestellung des Vorstandes haben und damit für die Nichtzulassung plädieren.
Herr Risse nochmal.
Frau Kollegin, jetzt als Kriterium, es wird bewusst gegen das Parteiengesetz verstoßen. Nur, ich denke, die Frage, ob ein Vorstand noch handlungsfähig ist, dessen gesetzliche Amtszeit abgelaufen ist, die kann man nicht davon abhängig machen, ob bewusst gegen das Gesetz verstoßen wird oder ob das aufgrund einer Zwangsläufigkeit oder aufgrund einer Schusseligkeit besteht. Da kann man nur entweder oder sagen.
Herr Professor Birkner.
Vielen Dank. Dem kann ich mich anschließen. Ich teile die Einschätzung, dass da sozusagen, was die Abläufe angeht, ich sage mal, Schwierigkeiten und Probleme und Herausforderungen stehen, die nicht die Fragen aufwerfen, was die tatsächlichen Abläufe angehen. Teile aber im Ergebnis die Auffassung von Herrn Risse. Und ich will das auch kurz begründen, zumindest nach dem bisherigen Stand der Beratung. Paragraph 18 spricht eben tatsächlich von der satzungsgemäßen Bestellung. Die haben wir hier. Zumindest habe ich bisher keine gegenteiligen Argumente und keinen gegenteiligen Vortrag gehört. Und jetzt ist ja genau die Frage, welche Rolle spielt das Parteiengesetz in diesem Zusammenspiel? Hier liegt ein Verstoß vor, aber vom Wortlaut her zunächst mal sagt das Bundeswahlgesetz satzungsgemäß. So, jetzt Parteiengesetz haben wir jetzt Paragraph 11 und da haben wir einen Verstoß gegen Paragraph 11 Absatz 1 Satz 1 des Parteiengesetzes, aber in der Tat ist die Rechtsfolge dessen für mich nicht klar. Also es ergibt sich aus dem Gesetz nicht eindeutig zunächst einmal. Und daraus zu schließen am Ende auch mit Blick auf die Voraussetzungen, das ist ja hier auch argumentiert worden im Paragraph 2 Absatz 2 des Parteiengesetzes, dem hier argumentiert wird, was passiert, wenn bestimmte Voraussetzungen nicht gegeben sind, also wo die Rechtsfolge eher benannt ist, ist das zumindest ein Argument, was dafür spricht, dass der Gesetzgeber sich mit Blick auf die Handlungsfähigkeit vielleicht nicht so viele Gedanken gemacht hat und dass das unklar ist, was da passiert. So, wenn ich dann wieder sehe, welche Bedeutung und auch, ich habe es jetzt nicht ganz im Überblick, aber wenn ich einen Blick auf die Rechtsprechung zum Wahlrecht schaue, wird den Parteien doch ein hohes Maß an Satzungsautonomie zugebilligt, wie sie ihre internen Prozesse gemacht haben. Und da werden auch Wahlen, ich kann es nur aus Niedersachsen sagen, es gab gestern eine Entscheidung des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs, wo auch der sozusagen der Parteiorganisation am Ende auch bei möglichen Verstößen, die nicht ganz klar sind, auch ein hohes Maß an Autonomie eingeräumt worden ist, sodass aus meiner Sicht der Verstoß gegen eine Vorschrift im Parteiengesetz, bei dem nicht klar ist, welche Rechtsfolge damit einhergeht, spricht einiges für die eine Auffassung, spricht auch einiges für die andere Auffassung. Aber mit Blick auf die Bedeutung des Wahlrechts und auf die Bedeutung der sozusagen auch Autonomie einer Partei, und das kommt auch im Wort satzungsgemäße Bestellung zum Ausdruck, ich nicht sozusagen dazu kommen kann, hier die Handlungsfähigkeit zu verneinen.
Herr Dr. Wodyczka.
Ja, also ich möchte dem noch mal beipflichten. Also die Frage, die sich mir hier stellt, worüber entscheiden wir hier? Entscheiden wir über § 11 Parteiengesetz oder entscheiden wir tatsächlich über § 18 Absatz 2 Satz 5? Und da steht eindeutig drin für mich die satzungsgemäße Bestellung. Und wenn in der Satzung steht 4 Jahre, dann ist das satzungsgemäß. Im Endeffekt würden wir über die Ungültigkeit der Satzung entscheiden hier sonst. Und das weiß ich nicht, ob wir dazu berufen sind. Es sei denn, es kann mir jemand was anderes sagen. Danke.
Herr Brenner.
Aber wenn ich da direkt entgegnen darf, eine satzungsmäßige Bestellung kann doch immer nur eine gesetzeskonforme Bestellung sein. Und wenn wir jetzt im Parteiengesetz diese Vorgabe haben, dass der Vorstand mindestens alle zwei Jahre, das heißt nicht gewählt werden kann, sondern dass er in jedem zweiten Kalenderjahr gewählt wird, also eine zwingende Vorgabe, dann kann das doch nur bedeuten, dass satzungskonform das Ganze nur sein kann, wenn es diesem Paragraphen 11 Absatz 1 Satz 1 entspricht. Wenn es um die Teilnahme an der Wahl geht. Wir reden jetzt ja nicht über irgendwelche Computerkäufe eines Vereins, sondern wir reden hier über die Teilnahme an der Bundestagswahl. Und das muss vielleicht doch auch unterschiedlich gewichtet werden. Dass der Verein, Herr Risse, vielleicht im Zivilrechtsverkehr nach wie vor irgendwie vertretungsbefugt sein kann, dass der, wie immer, Notvorstand oder so, vielleicht Bleistifte für seinen Verein einkaufen kann. Das gestehe ich Ihnen ja gern zu. Aber wir reden hier nicht über die Käufe von Bleistiften, sondern über die Teilnahme an der Bundestagswahl. Und die kann doch nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen sowohl des Bundeswahlgesetzes als auch des oder in Verbindung mit dem Parteiengesetz erfüllt sind. Und da heißt es nun mal, mindestens in jedem zweiten Kalenderjahr wird der Vorstand gewählt. Und das ist hier nicht geschehen.
Darauf noch mal entgegnen darf. Es ist mir einfach an der Stelle zu unklar, weil eben die Sanktionsmöglichkeiten bzw. der Paragraph 11 eben nicht vorgibt, was passiert, wenn dem nicht so ist. Und wenn ich mir den Paragraphen 18 eben so anschaue, dann stellen wir uns jetzt in die Situation, dass wir entscheiden darüber, dass diese Satzung an der Stelle natürlich ungültig ist, an der entscheidenden Stelle. Nein. Nämlich bei der Teilnahme zur Bundestagswahl. Und dafür ist mir das tatsächlich an der Stelle wirklich zu dünn.
Vielleicht gibt es weitere Auffassungen dazu. Herr Burmeister.
Vielleicht ganz kurz, also ich teile auch die Auffassung von Herrn Brenner vor dem Hintergrund, dass wir den allgemeinen Grundsatz der Normenhierarchie haben, wonach einfach formelle Gesetze oberhalb der untergesetzlichen Regelung stehen und Satzungen sind nach dem Maßstab untergesetzliche Regelungen. Das ist das Erste. Das Zweite, wenn ich noch mal konkret einsteigen darf auf die Formulierung im Paragraph 13, hier Satz 2, da heißt es im Übrigen, er soll alle 4 Jahre stattfinden. Also die Abweichung beschränkt sich nicht nur darauf, dass von 2 Jahren abgewichen wird, sondern dass weit über 2 Jahre abgewichen werden könnte. Das noch mal zur Bedeutung der Widersprüchlichkeit.
In der Satzung,
ja. Es ist also eine Sollregelung. Das heißt, die Abweichung wäre möglich. Man kann vielleicht noch mal in tatsächlicher Hinsicht klären, Tatsachen klären. Ist ja immer wichtig, bevor man irgendwas entscheidet, ob das in der Vergangenheit schon mal vorgekommen ist bei Ihrer Partei, ob Sie abgewichen sind von dieser Vierjahresregelung, erst später noch gewählt haben. Aber zum Ausgangspunkt zurück. Ich meine, dieser Grundsatz von der Normenhierarchie sollte auch hier durchschlagen. die Satzung ist im Lichte des Parteiengesetzes auszulegen und nicht das Parteiengesetz im Lichte der Satzung. Und hinsichtlich der Rechtsfolgen, finde ich auch, müssen wir etwas differenzierter an die Sache rangehen, insofern, als ich mir auch durchaus Konstruktionen vorstellen kann, ich habe sie leider gerade nicht an der Hand, jemand sagt, also privatrechtlich mag ein Vorstand noch wirksam entscheiden, aber wir bewegen uns auf der Ebene des öffentlichen Rechts.
Ich habe jetzt noch mal eine Frage an Sie. Ist in der Vergangenheit schon mal von dem Vierjahresrhythmus abgewichen worden?
Nein. Darf ich zu einem Argument noch mal sprechen? Das Parteiengesetz unterscheidet ja zwischen Ordnungsregeln, die nicht sanktioniert sind, und Regeln, die sanktioniert sind. Das wird ja ganz bewusst unterschieden. Zum Beispiel in der Vergangenheit war ja eine sogar im Grundgesetz geregelte Pflicht, Finanzrechenschaftsberichte abzugeben, was wir immer machen. Das war jahrelang sanktionslos gewesen. Es hatte überhaupt keine Rechtsfolgen für die vielen Parteien, die das nicht gemacht haben. Bis der Bundestag, der Gesetzgeber, das dann bewusst geändert hat, das war eine Änderung gewesen. Und vorher gab es auch die Vorschrift, sie war aber sanktionslos, und zwar ganz bewusst. Man kann nicht sagen, es gibt eine Vorschrift, und die hat dann die schwersten Sanktionen, sogar die allerschwersten, die es überhaupt gibt, dass wir nicht mehr an Wahlen teilnehmen können. Das muss doch dann der Gesetzgeber festlegen. Das kann ich doch nicht so willkürlich sagen. Auch vielleicht kann der im Privatrecht Bleistifte davon noch kaufen, darf er noch Computer kaufen, darf er noch Reisen buchen, aber im öffentlichen Recht vielleicht nicht. Da gibt es doch keinen Anhaltspunkt. Ich muss das doch einheitlich regeln. Und der Gesetzgeber hat ganz bewusst unterschieden zwischen sanktionierten Regelungen und nicht sanktionierten Regelungen. Jetzt mache ich die allerweitestgehende Sanktion, wird jetzt von einigen dazu gesagt, das kann doch nicht richtig sein, das entspricht doch nicht den Schutzrechten der Parteien. Das kann so nicht gewollt sein.
Okay. Gibt es noch weitere Kommentare aus dem Bundeswahlausschuss? Besten Dank an Sie alle. Gemäß dem Stimmungsbild hier in der Sitzung würde ich dem Bundeswahlausschuss, oder haben Sie noch abschließende Bemerkungen über die Bemerkungen hinaus erstmal? Weil sonst die Diskussion ist hier, glaube ich, zu Ende.
Also ich möchte noch mal kurz zurückkommen, auch was der Herr Weißpfennig gesagt hatte, die jetzt so in den Raum gestellte, so eine Art Aufsplittung der Vertretungsbefugnis im Privatrechtsverkehr, ja, möglicherweise, und hier gegenüber den Wahlorganen, nein, das würde tatsächlich zu einer vollkommenen Willkür führen. Und das ist auch der gesetzlichen Regelung keinesfalls zu entnehmen. Und wie schon gesagt wurde, hat ja der Gesetzgeber tatsächlich ganz bewusst eine Regelung geschaffen für die Nichtabgabe von Finanzrechenschaftsberichten, die im Übrigen hier auch schon Gegenstand einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vor 4 Jahren gewesen ist und in der auch das Bundesverfassungsgericht, da ging es um die Zulassung der DKP, auch ganz klar hat erkennen lassen, man muss solche Vorschriften auch restriktiv auslegen und man kann sie nicht auch noch erweitern oder meinen, wenn das in diesem Fall so geregelt ist, dann müsste man es vielleicht auch auf andere behauptete Verstöße gegen Vorschriften des Bundeswahlgesetzes erstrecken. Und da ist ja gesagt worden, dass eine nicht rechtzeitige oder unregelmäßige Abgabe von Finanzrechenschaftsberichten eben nicht der Nichtabgabe gleichzustellen ist. Also ganz bewusst eine einschränkende und eigentlich auch im Wortlaut schon sich ergebende Interpretation vorgenommen worden. Dieser Bereich ist aber geregelt worden. Wenn der Gesetzgeber es aber gleichwohl in anderen Bereichen nicht geregelt hat und offensichtlich bewusst von Sanktionen abgesehen hat, dann kann man sie, und das möchte ich noch mal betonen, nicht willkürlich in diese Vorschrift des § 11 Absatz 1 Satz 1 Bundeswahlgesetz hineininterpretieren, der dazu auch schon von seinem Wortlaut nichts hergibt. Und es klang auch schon an im Beitrag von Herrn Weißpfennig, eine solche einschneidende Regelung bedarf zwingend einer klaren, des parlamentarischen Gesetzes. Die unterliegt dem Gesetzesvorbehalt und kann andererseits nicht wirksam getroffen und sie kann nicht in diese Vorschrift willkürlich hineininterpretiert werden.
Besten Dank.
Ich wollte auch noch was dazu sagen. Das wäre wirklich ein politischer Eklat, wenn man an so einer formalen Regelung die Frage der Wahlzulassung der Parteieigenschaft hier am Ende alles deutlich macht. Das Bundesverfassungsgericht hat in allen Urteilen immer gesagt, ich muss die Gesamtwürdigung einer Partei machen. Ja. Das ist die Grundlage, diese ganzen Wahlzulassungsverfahren. Und es war noch nie, es ist nicht richtig, eine Sache da so rauszugreifen. Und der Gesetzgeber hat diese Rechtsfolge nicht an die, hat keine Rechtsfolgen gebunden an die Durchführung der Parteitage. Jetzt kann der Bundeswahlausschuss doch nicht dermaßen weit darüber hinausgehen. Da fehlt mir jedes Verständnis. Tut mir leid.
Ich denke, die Argumente sind ausgetauscht zwischen den Einzelnen. Und ich würde jetzt gerne dann zur Abstimmung kommen. Wenn ich das Stimmungsbild hier richtig deute, sollten wir über Folgendes abstimmen. Und zwar schlage ich damit dem BWA vor, festzustellen, dass die Vorstandsmitglieder die MLPD bei der Einreichung der Beteiligungsanzeige nicht wirksam vertreten konnten, also keine Vertretungsvollmacht besessen haben. Ich bitte Sie jetzt, erst zu sagen, wer sieht das so, dass der Vorstand der MLPD diese jetzt bei dieser Beteiligungsanzeige nicht wirksam vertreten konnte. Wer hebt dafür die Hand? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6, 7.
Ich würde jetzt 8. Leute, nochmal. Frau Bühning hat das so abgestimmt und hier alle. Recht alle. Gut, das wären 7. Wer stimmt dagegen?
3.
Sie selbst? Wir enthalten uns bei dieser Kampfabstimmung. So. Das bedeutet, dass die Mehrheit der Mitglieder des Bundeswahlausschusses der Auffassung ist, dass wir das der Vorstand der MLPD diese nicht wirksam vertreten kann. Ich möchte jetzt auf Folgendes hinweisen. In der entscheidenden Sitzung muss eine Zweidrittelmehrheit erreicht werden, damit eine Parteieneigenschaft, damit die Anerkennung der damit über die Anerkennung der Parteieigenschaft entschieden wird. Wenn die abgelehnt werden soll, muss eine Zweidrittelmehrheit vorhanden sein. Nach § 18 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Bundeswahlgesetz. Okay. Der Nachweis über die Beschlussfassung zur aktuellen, ich würde jetzt gern zu den weiteren Punkten kommen. Und zwar dem Nachweis über die Beschlussfassung zur aktuellen schriftlichen Satzung und zum aktuellen schriftlichen Programm. Mit Schreiben vom 18.11.2024 habe ich der Vereinigung außerdem mitgeteilt, dass gemäß § 18 Absatz 2 Satz 5 BWG der Beteiligungsanzeige geeignete Nachweise über die Beschlussfassung von Satzung und Programm, beispielsweise jeweils persönlich und handschriftlich unterzeichnete Protokolle, über die entsprechenden Parteitagsbeschlüsse einzureichen sind. Ein Nachweis über die entsprechende Beschlussfassung hat die MLPD nicht vorgelegt. Es ist daher nicht ersichtlich, dass über das vorgelegte Programm und die vorgelegte Satzung unter Einhaltung des Gebots der innerparteilichen Demokratie, die für dessen Legitimation gemäß § 9 Absatz 3 Parteiengesetz erforderliche Beschlussfassung des Parteitags erfolgt ist. Dies hat auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 25.07.2017 bestätigt. Wünscht der Vertreter der MLPD das Wort?
Sicher. Also das ist jetzt noch weiter an den Haaren herbeigezogen. Es steht nirgends im Parteiengesetz, dass ich diese Unterlagen noch abgeben muss. Wir haben eine Satzung abgegeben und ein Programm. Und die Satzung ist auch nicht vom Dezember, das haben wir Ihnen auch schon geschrieben. Die ist vom Juni und wurde im Dezember gedruckt. Deswegen steht da Dezember. Das war das Druckdatum. Im Internet wurde das natürlich sofort veröffentlicht. Und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bezieht sich auch nicht auf diese Konstellation, sondern auf, das war eine Situation, da sagt das Bundesverfassungsgericht, wenn es Zweifel daran gibt, dass diese Dokumente dort beschlossen wurden, dann müssen solche Sachen vorgelegt werden. Wir werden hilfsweise alles Ihnen noch vorlegen. Das ist nicht unser Problem. Aber man kann doch jetzt nicht noch immer extensiver das Parteiengesetz gegen uns auslegen. Da bin ich überhaupt nicht mit einverstanden. Das Bundesverfassungsgericht hat das ausdrücklich nicht so geurteilt. Und ich bin gleich fertig. Und wir sind natürlich auch nicht ganz dumm. Unsere Anwälte haben natürlich der MLPD geraten, eine außerordentliche Wahlpartei da einzuleiten, weil wir damit schon gerechnet haben, wie sie abstimmen. Der ordentliche Partei ist natürlich noch nicht in der Durchführung, aber selbstverständlich wird man das machen. Und wir legen Ihnen auch hilfsweise diese Unterlagen vor. Aber es ist doch nur Schikane. Wieso soll ich denn jetzt Unterlagen vorlegen, wenn ich doch das, was im Parteiengesetz steht, habe ich eins zu eins erbracht, die Satzung abgegeben und das Programm abgegeben. Jetzt fordern Sie noch weitere Unterlagen.
Ja, diese fordern wir deshalb, weil wir einen Nachweis fordern.
Aber auf was stützen Sie denn diese Forderung?
Ich darf vielleicht da mich auch einschalten. Also die Begründung, weshalb wir auch insofern hier den Antrag auf Vorabentscheidung des Bundeswahlausschusses gestellt haben, ist schlicht und einfach der Wortlaut. Der Wortlaut, so habe ich auch gelernt im Studium, das werden sicherlich viele auch, die sich mit Rechtsfragen beschäftigen, bestätigen können, ist immer die äußerste Grenze der Auslegung. Ich kann über den Wortlaut eigentlich nicht hinausgehen, ohne dem Gesetz Gewalt anzutun. Was sagt § 18 Absatz 2 Satz 5 Bundeswahlgesetz? Die schriftliche Satzung und das schriftliche Programm der Partei sowie ein Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes sind der Anzeige nach beizufügen. Das heißt, das Gesetz differenziert also in der Systematik ganz eindeutig zwischen einer Nachweispflicht, die gilt für die Bestellung des Vorstandes, das wurde auch erbracht. Sie gilt aber ausdrücklich nicht für die Beschlussfassung über Programm und Statut. Das ist ganz klar, weil es da heißt, einerseits ist nachzuweisen, andererseits ist nur beizufügen. So, jetzt wird sich hier berufen auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 25.07.2017, das 2 BVC 4 aus 17. Aus dieser Entscheidung lässt sich unserer Ansicht nach auf keinen Fall der Schluss ziehen, dass das Bundesverfassungsgericht hier sagen will, wir wollen jetzt in allen Fällen über den Gesetzeswortlaut hinaus immer die Nachweise der ordnungsgemäßen der Beschlüsse über die über das Programm und über das Statut vorgelegt haben. Der Fall war, soweit ich das diesen kurzen Beschluss entnehmen kann, auch etwas skurril. Das ging bis dahin, dass also offensichtlich der Beschwerdeführer die Legitimität des Bundeswahlausschusses in Frage gestellt hat, den gesetzlichen Gesetzgeber in Frage gestellt hat und dann gesagt hat, es seien keine Friedensverhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg erfolgt. Es gelte weiter die Haager Landkriegsordnung, HLKO. Und es sind verfahrensrelevante Unterlagen offensichtlich nicht vorgelegt worden. Zum Programm sei da wohl nur mitgeteilt worden, es sei wohl vorgetragen worden am Tag der Gründung und es sei also mit großem Beifall angenommen worden. In dieser Situation hat das Bundesverfassungsgericht offensichtlich gesagt, da verlangen wir jetzt aber auch mal wirklich einen Nachweis. Das will ich gar nicht kommentieren, aber das ist eine einzelfallbezogene Entscheidung, die sich nicht verallgemeinern lässt und der man auf keinen Fall entnehmen kann, dass hier praktisch über den Gesetzeswortlaut hinaus Anforderungen gestellt werden, die sich aus 18 Absatz 2 Satz 5 Bundeswahlgesetz ausdrücklich nicht ergeben. Wenn man das anders will, auch hier mein Hinweis oder unser Hinweis auf den Parlamentsvorbehalt, dann muss der Gesetzgeber tätig werden, dann muss er das, wenn es denn offensichtlich als erforderlich angesehen wird und eine parlamentarische Mehrheit findet, dann muss es entsprechend geändert werden. Aber es ist im Moment so anzuwenden, wie es gilt.
So, dennoch müssen wir wissen, ob Ihr Parteiprogramm wirklich ordnungsgemäß beschlossen wurde. Und die Satzung auch. Und wir haben die Übung ja 2021 schon mal gehabt. Auch 2021 wurde verlangt, dass man nachweist, dass Satzung und Parteiprogramm ordnungsgemäß beschlossen sind. Und wenn Sie das nicht über ein Protokoll beifügen müssen, können Sie das natürlich auch über eine eidesstattliche Versicherung. Aber wir brauchen von Ihnen ganz klar eine Aussage, dass das vernünftig beschlossen wurde.
Kleine Frage doch, ist denn die Satzung gegenüber der vorherigen Bundestagswahl geändert worden? Wenn nichts geändert ist, kann man natürlich auch nichts nachweisen.
Nein, es gibt keine Änderung. Der wurde ja, wie wir es vorgetragen haben, 2021 wurde die Satzung beschlossen im Juni und die Bundestagswahl war danach gewesen. Und wir mussten letztes Mal auch keine eidesstattliche Versicherung abgeben oder irgendwas. Der Wahlleiter hat uns gefragt, ob die Satzung so in ob die im Parteitag beschlossen haben oder nicht. Dann haben wir das hier erklärt, dann war die Sache erledigt gewesen. Da war ich ja dabei bei dieser Sitzung.
Also es tut mir leid, aber in der Niederschrift der Sitzung steht, dass Sie an Eidesstatt versichert hätten, dass die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist.
Ich darf es kurz sagen. Es wurde auf jeden Fall durch eine Versicherung unsererseits in dieser Sondersitzung des Bundeswahlausschusses geklärt, an der ich auch selbst teilgenommen habe. Es wurde eine Erklärung abgegeben.
Denn noch eine Nachfrage dazu, weil in dem Protokoll der Sitzung vom Bundeswahlausschuss von 2021 steht, dass versichert wurde, dass zuletzt der Parteitag im Herbst 2016 sowohl über die überarbeitete Satzung als auch über das überarbeitete Programm beschlossen hat, im Hinblick auf die Frage. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, gab es aber, und wenn ich das dem Impressum Ihrer Statuten entnehme, gab es auf dem erweiterten, dass die Satzung erweitert wurde auf dem Parteitag im Juli 2021 zuletzt. Ist das korrekt? Danke.
Das ist korrekt und ich kann gerne an Eidesstatt versichern, dass beide Beschlüsse ordnungsgemäß getroffen wurden.
Dann nehmen wir das so zu Protokoll. Gibt es noch Nachfragen dazu? Gut, dann schlage ich dem Bundeswahlausschuss vor, festzustellen, dass die ergänzende Erklärung des Vertreters der MLPD in Verbindung mit den bereits eingereichten Unterlagen nunmehr einen geeigneten Nachweis über den Beschluss der aktuellen Satzung und des aktuellen Programms darstellt. Können diesem Vorschlag alle zustimmen? Dann bitte ich Sie um Handzeichen. Frau Kahn, Sie können dem nicht zustimmen? Doch? Okay, dann eine Enthaltung. Zwei Enthaltungen. Zwei Enthaltungen von Frau Hoog und Frau Kahn. So, und wer ist die zweite Enthaltung?
Also,
Sie möchten es formell haben?
Ja, natürlich möchte ich es formell haben, weil sonst ist das Ganze ja Theater. Ja, also
gut,
brauchen wir schon eine Versicherung dazu.
Formell. Ich belehre Sie das. So, und kommen wir jetzt zum Formeltext. Gut. Dann nochmal das Ganze. Ich belehre Sie jetzt hiermit darüber formell, dass wenn Sie jetzt das fehlerhaft oder falsch und Eidesstatt versichern, dass strafbewehrt ist, würden Sie vor dem Hintergrund es nochmal wiederholen, dass Sie sagen, dass Satzung und Parteiprogramm ordnungsgemäß zustande gekommen sind?
Satzung und Parteiprogramm der MLPD sind ordnungsgemäß zustande gekommen. Und die Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen.
Und das versichern Sie an Eidesstatt?
Das versichere ich an Eidesstatt und das Programm 2016 und die Satzung 2021.
Gut, besten Dank. Dann nochmal zur Abstimmung. Ich glaube, dann reicht Ihnen das? Gut, dann nochmal. Dann würde ich Ihnen vorschlagen, dass die Erklärung des Vertreters der MLPD in Verbindung mit den bereits eingereichten Unterlagen und dem Nachweis über den Beschluss der aktuellen Satzung ausreicht. Einen geeigneten Nachweis über den Beschluss der aktuellen Satzung des aktuellen Programms darstellt. Können Sie dem jetzt alle zustimmen? Gut, dann einstimmig. Okay, so, dann müssen wir.
Vielleicht können wir eine kleine Aktennotiz machen, dass bei zukünftigen Anzeigen für die Beteiligung an der Bundestagswahl doch das Verfahren so eingehalten wird, wie es eigentlich im Bundeswahlgesetz vorgesehen ist und dass man nicht immer mit diesem Hilfskonstrukt der eidesstattlichen Versicherung arbeiten müssen. Danke.
Dann kommen wir jetzt zum dritten Punkt, Nachweis der Parteieigenschaft. Eine aktuelle Auskunft über die Gesamtzahl der Mitglieder einer politischen Vereinigung ist eine von mehreren gesetzlich vorgesehenen Angaben, die eine Parteieigenschaft ausmachen können. Fehlt die Angabe der Mitgliederzahl, kann es möglicherweise an einer der nach § 18 Absatz 2 Satz 6 Bundeswahlgesetz in Verbindung mit § 2 Absatz 1 Satz 1 Parteiengesetz vorgesehenen Kriterien zur Feststellung der Parteieigenschaft mangeln. Die MLPD hat im Rahmen der Beteiligungsanzeige keine Angabe zur Mitgliederzahl gemacht. Mitschreiben vom 11.10.2024 sowie 5.11.2024 habe ich mitgeteilt, dass ich, wenn keine weitere Angabe zur Anzahl der Mitglieder erfolge, für die Vorprüfung die Anzahl der Mitglieder aus dem Rechenschaftsbericht 2022 mit der Angabe von 2.800 Mitgliedern zugrunde lege. Gegebenenfalls könne aber für den Bundeswahlausschuss eine aktuellere Angabe der Mitgliederzahl von Relevanz sein. Die MLPD beanstandete mit Schreiben vom 18.10.2024, dass die Mitgliederzahl für die Feststellung der Parteieigenschaft ohne Belang sei. Erst mit Schreiben vom 7.11.2024 führte die MLPD einen Verfassungsschutzbericht aus dem Jahr 2023 an, in dem die Mitgliederzahl mit 2.800 angegeben worden sei. Ich möchte an dieser Stelle die Mitglieder des BWA um ihre Einschätzung bitten, ob sie weitere Angaben bzw. Auskünfte zur Anzahl der Mitglieder für erforderlich halten. Ich bitte nun um Ihre Beiträge.
Herr Brenner. Also wenn ich richtig sehe, ist ja unsere Entscheidungsgrundlage jetzt lediglich der Hinweis Ihrer Partei auf den Verfassungsschutzbericht des Bundesinnenministeriums. Sehe ich das so richtig? Gefordert wird aber eigentlich eine eigene Angabe der Partei und nicht der Hinweis auf den Verfassungsschutzbericht des Bundesinnenministeriums. Deswegen die Frage an Sie, wie ist die Mitgliederzahl Ihrer Partei?
Wir haben ja geantwortet auf das Schreiben der Bundeswahlleiterin. Und sie sagte, sie nimmt die Angaben aus dem letzten Finanzrechenschaftsbericht, es sei denn, wir hätten Änderungen dazu vorzutragen. Und wir haben keine Änderungen vorzutragen.
Ich darf da vielleicht auch noch mal ganz kurz ergänzen. Also ich hatte ja diese Zahl von 2.800, die ist ja auch in dem Schriftsatz, den Sie jetzt auch erwähnt haben, angegeben. Und ich hatte da auch noch ergänzt, das sollte man auch sagen, diese Zahl mag bei der Zulassungsentscheidung zugrunde gelegt werden. Mehr kann doch nicht verlangt werden an eigenen Angaben, wenn ich sage, hier ist eine Zahl, das ist eine Zahl, die von einem dritten stammt, da möchte ich mich jetzt auch gar nicht zu auslassen, und die mag zugrunde gelegt werden, das sind unsere Angaben, das sind die Angaben, die hier gemacht werden, und die sind ausreichend.
Herr Risse.
Ich glaube, wir brauchen diese Frage nicht besonders vertieft zu behandeln. Das Bundesverfassungsgericht hat es ja auch akzeptiert, dass eine politische Partei existieren kann, wenn sie zum Beispiel 50 Mitglieder hat. Und für die Frage, ob die MLPD eine politische Partei ist, ob da nun 2.000 oder 2.500 Mitglieder vorhanden sind, es spielt keine Rolle. Die Mitgliedszahl reicht auf jeden Fall aus, um politische Partei zu sein. Und im Übrigen, ich habe bisher jedes Mal, wenn Sie gestatten, auch ein bisschen schmunzeln müssen, wenn Sie den Verfassungsschutzbericht als Beweismittel angegeben haben. Also in tatsächlicher Hinsicht haben, dass Sie das jedenfalls nicht bestritten, was an dieser Stelle da drin steht.
Gut. Besten Dank. Und ich schlage dem Bundeswahlausschuss vor, festzustellen, dass keine weiteren Informationen oder Auskünfte zur Mitgliederzahl der MLPD zu erteilen sind. Können dem alle zustimmen? Dann bitte ich um Handzeichen. Gut, einstimmig. Dann danke ich Ihnen. Wir werden von dieser Sitzung eine Niederschrift über die Sitzung erstellen. Diese werde ich im Anschluss den Mitgliedern des Bundeswahlausschusses zur Unterschrift vorlegen. Ich danke abschließend den Mitgliedern des Bundeswahlausschusses für die konstruktive Zusammenarbeit Und ich schließe die Sitzung um 12.35 Uhr. Die Beisitzerinnen und Beisitzer bitte ich noch um einen Moment Zeit, um die Niederschrift mit mir zu unterzeichnen. Besten Dank.